Okay, also wenn ich meinem Kind das offen sage, dann ist alles okay. Dann ist es super, dann kläre ich mein Kind auf, dann lüge ich es nicht an. Aber da bleiben sie nur bei sich, weil sie diesen vermeintlichen Vertrauensbruch dort dann nicht erleben müssen eben, weil sie ihr Kind ja aufgeklärt haben. Aber das ist dieses Vertrauen, das ist nur eins von ganz, ganz vielen. Es bleibt immer noch dabei, dass, was ich vorhin gesagt habe, der leibliche Vater, der sich nicht für seine Kinder interessiert, und die Eltern, die Wunscheltern, die das ganz bewusst in Kauf nehmen.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Der unerfüllte Kinderwunsch, der hat so viele Facetten. Und wenn wir mittendrin stecken, dann hoffen wir natürlich, dass wir am Ende ein gesundes Kind in den Armen halten können. Was aber passiert, wenn es auch nach X Versuchen und selbst mit medizinischer Hilfe nicht klappt? Und es auf einmal in der Kinderwunschklinik heißt, haben Sie schon einmal über eine Samenspende oder über eine Eizellspende nachgedacht? Was passiert, wenn ich als Solomama einen Kinderwunsch habe oder aber auch in einer queeren Partnerschaft lebe, wo ich von Anfang an auf Samen, Eizellspende und gegebenenfalls auch Leihmutterschaft angewiesen bin, wenn ich ein Kind haben möchte, das zumindest zum Teil meine Gene in sich trägt? Wenn ihr schon eine Weile zuhört, dann habt ihr vielleicht die Folge 12 gehört. Da hat Christoph mit der Elli gesprochen, die inzwischen zum zweiten Mal Mama geworden ist mit Hilfe einer Samenspende. Und in dieser Folge soll es um eine komplett andere Perspektive auf das Thema gehen, und zwar um die Perspektive der Kinder. Wir hören in unserer Bubble ja immer viele Erfahrungsberichte von Eltern, die mit Samen- oder Eizellspende schwanger geworden sind. Wie aber erleben das die Kinder, die auf diese Weise entstehen? Und wie schauen sie als Erwachsene heute auf ihre Entstehungsgeschichte? Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen und ich warne euch schon mal ein bisschen vor, das wird keine einfache Folge. Wir werfen gemeinsam mit unserem Gast einen sehr kritischen und vielleicht auch streitbaren Blick auf das Thema, und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir hier im Podcast immer versuchen, möglichst viele Sichtweisen abzubilden, auch wenn es unangenehm wird und vielleicht sogar wehtut. So, das war jetzt eine sehr lange Vorrede. Ich bin Nora und ich möchte dich jetzt endlich zu begrüßen zur 15. Folge Kinder machen ohne Sex. Heute mal nicht aus dem Studio, sondern remote aus dem Homeoffice. Hallo Katharina.
Hallo.
Katharina, du bist 30 Jahre alt, du kommst aus Sachsen-Anhalt, lebst heute in der Nähe von Berlin und du bist Mama eines Kindes und Mitglied im Verein Spenderkinder. Magst du erzählen, was das für ein Verein ist und warum du dort Mitglied bist?
Genau, also der Verein Spenderkinder ist dafür da, um aufzuklären im Grunde genommen. Vor, ich glaube, 15, 20 Jahren, schätze ich, haben sich so die allerersten zusammengefunden, die ersten Spenderkinder, die erste Generation, die quasi erwachsen geworden ist von Spenderkindern. Und haben dann ja sich zusammengefunden und einen Verein dann gegründet. Genau. Und wir machen eben Aufklärungsarbeit im Grunde genommen, setzen uns ein für die Rechte der Spenderkinder. Und darum geht es im Großen und Ganzen im Verein. Und das, was ich jetzt hier mache, ist ja auch Teil von der Aufklärung. Genau.
Und du bist ja selber auch ein Spenderkind.
Genau.
Deswegen haben wir dich in den Podcast eingeladen. Und im ersten Teil dieser Folge fände ich es spannend, einfach erstmal deine Geschichte zu hören, dass du ein bisschen erzählst, wie es dazu kam, ne, warum deine Eltern damals sich dafür entschieden haben. Genau, dass du das einfach mal ein bisschen erzählst.
Genau, also meine Eltern haben damals versucht, irgendein Kind zu kriegen, und das hat jahrelang nicht geklappt. Und dann, wie das so ist eben, damals noch in der DDR, ich habe noch eine große Schwester. Also ich bin nicht das erste Kind, ich bin die kleine Schwester quasi. Und damals in der DDR, ja, irgendwann ging es dann zum Arzt, warum klappt es denn nicht? Und dann wurde festgestellt, dass ich sag Ziehvater, dass der zeugungsunfähig ist. So. Und dann war.
Obwohl es schon eine Tochter gab, Entschuldigung.
Nein, das ist die Story vor meiner Schwester quasi. Also wie es zu meiner Schwester kam, zu meiner großen Schwester, genau. Genau, also mein Ziehvater war zeugungsunfähig, und dann, man weiß auch immer oft gar nicht bei den Männern, wenn das im Erwachsenenalter rausgefunden wurde, woran das am Ende jetzt nun liegt. Das ist meine Erfahrung, weiß man meistens nicht, aber wie auch immer. Und dann war die Frage, wie, sie hatten den Wunsch, ein Kind zu kriegen, Und wie erfüllen Sie sich denn jetzt? Und damals war es so in der DDR noch, dass man an Adoptionen, an Adoptivkinder ganz schwer wohl rankam, so sagte meine Mutter immer. Das war lange Wartezeit. Und dann sind sie eben irgendwie auf die Samenspende gestoßen. So, und hatten das irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht, wo sie es gehört haben, aber so ging das dann sein Weg. Dann sind sie damals aber noch nach Berlin. Und ja, dann ist meine Schwester so entstanden quasi. Und das war noch in der DDR, wie gesagt. Und dann ein paar Jahre später haben sie eben den Wunsch gehabt, ein zweites Kind zu kriegen. Meine Mutter wusste, das war dann nach der DDR 1994. Und meine Mutter wusste damals aber schon, dass sie kein adoptiertes Kind haben möchte. Tatsächlich hätten sie eins haben können, ein Adoptivkind, ein zweites Kind. Und sie waren auch dort und haben das Kind kennengelernt. Und meine Mutter war aber dann so ehrlich, sie hatte dieses Kind auf dem Arm und sagte, ihr tut es so leid, aber sie kann dieses Kind nicht mitnehmen. Sie wird es nicht so lieben wie ihr eigenes Kind. Die vom Jugendamt waren noch damals
Okay.
sehr dankbar, dass meine Mutter so ehrlich war. Und dann stand eben fest, okay, es kann kein Adoptivkind sein. Und dann, ja, haben sie sich für eine zweite Samenspende entschieden, mussten dann aber nach Dresden, weil die in Berlin das nicht mehr gemacht haben zu der Zeit. Genau, und so ist das dann entstanden. So kam ich denn zur Welt.
Jetzt ist es natürlich alles schon 30 oder auch mehr als 30 Jahre her bei deiner Schwester. Das war natürlich damals, waren es noch ganz andere Zeiten. Und ich denke, auch die Samenspende war damals anders geregelt, als es das heute ist. Wenn du dich da noch mal so in diese Zeit zurückversetzt, jetzt für deine Eltern, du hast es natürlich jetzt nicht in Erinnerung, ja, was für Hürden mussten deine Eltern damals auf sich nehmen, um eine Samenspende überhaupt in Anspruch zu nehmen? Wie war da die gesetzliche Lage? Wie lief das damals ab?
Ich glaube, Hürden gab es zu der Zeit nicht so große für die Eltern. Denn also die größte Hürde war wahrscheinlich für meine Mutter, die Behandlungen, die sie dort eben. Also meine Mutter brauchte Spritzen, Tabletten, wie auch immer, damit das eben alles gut funktioniert. Das war wahrscheinlich eher die Hürde. Ansonsten sind sie dahin, haben sich da ein bisschen beraten, untersuchen lassen. Und ja, dann hieß es eben damals, der Spender ist anonym. Das wussten ja auch die Eltern nicht. Die Wunscheltern wussten nicht, wer das ist. Und damals wurde auch noch geraten, das den Kindern nicht, den entstehenden Kindern nicht zu sagen. Ja, und dann so war das Prozedere. Also da gab es gar nicht so großes Hin und Her. Damals war es auch noch oft so. Was heißt oft immer wieder so, dass teilweise sowas auch unter der Hand passiert ist oder es keine genauen Aufzeichnungen gab. Ich war 1994 schon relativ fortschrittlich, denn damals gab es einen Vertrag zwischen meinen Eltern und dem Arzt. Und das haben die allermeisten Spenderkinder aus den 90er oder 80er oder 70er Jahren überhaupt nicht. Da gab es am Ende gar nichts im Zweifel. Vielleicht, also es gab die Patientinnenunterlagen, also die von den Müttern. Aber ja, die wurden dann im Zweifel vernichtet, was sie hätten eigentlich nicht gedurft, aber ja, so war das. Also da gab's das war eben, das wurde eben so gemacht und dann war das eben so. Da hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht.
Gab es denn so offizielle Samenbanken oder wo kamen dann die Samenspenden her?
Also nein, also doch, es gab Samenbanken, sowas gab es schon, aber das hat jeder Arzt, jedes Krankenhaus machen können, wie sie wollen. Entweder haben sie Samen bestellt bei Samenbanken oder Kliniken und Ärzte hatten teilweise auch einfach ihr eigenes Reservoir quasi, dass da Männer hingekommen sind und ja, dort direkt beim Arzt oder direkt in der Klinik ihre Samen abgegeben haben. Also es war unterschiedlich.
Und war das, mussten Wunscheltern das damals dann selber auch bezahlen?
Ja,
Oder?
das war auch sehr unterschiedlich von Arzt zu Arzt, als ich dann entstanden bin. Meine Eltern sind dann eben auch damals erstmal noch mal nach Berlin und haben dann herausgefunden, dass die Charité hat das dann eben nicht mehr gemacht. Und dann gab es noch einen Berliner Arzt, den sie gefunden haben. Der wollte aber pro Behandlung 2.500 D-Mark haben damals. Das war
Wow.
viel zu viel für meine Eltern. Und deswegen haben sie sich umgeguckt, wer macht das noch? Und irgendwie sind sie dann in Dresden gelandet und da hat eine Behandlung 140 D-Mark gekostet oder so. Also das war super unterschiedlich. Ja.
Und du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass man damals den Eltern geraten hat, den Kindern nicht davon zu erzählen.
Genau.
Das ist heute ja zum Glück oft anders, meistens anders. Da können wir auch später nochmal drüber reden, inwieweit sich das geändert hat. Aber wie erklärst du dir das, dass man damals dieser Ansicht war?
Ich denke, weil sie der Meinung waren, also erstmal das Kind kommt ja in eine vermeintlich heile Familie. Dort sind Eltern, die wünschen sich ein Kind. Und man ging wahrscheinlich davon aus, Eltern, die sich ein Kind so dringend wünschen, dass es dem Kind im Zweifel dort vielleicht besser geht als andere Eltern, die darauf ja, die sind ja lange vorbereitet darauf. Ja, die haben im Zweifel schon alles, die haben sich mit dem Wunsch, ein Kind zu kriegen, schon auseinandergesetzt und so weiter. Das ist ja dann kein, hups, ist ja kein Unfall. Und ich schätze mal, dass sie dann ja der Meinung waren, diese Kinder kommen in ganz besonders gut vorbereitete Familien beziehungsweise sichere Familien. Das war damals auch eine Voraussetzung, dass die Eltern verheiratet waren. Also da gab es sowas wie Solomutterschaft, gab es nicht. Und ja, und dann waren sie damals wohl der Meinung, dass wenn man dem Kind das sagt, dass das das Familiengefüge auseinanderreißt, auseinanderbricht, dass das Kind eben vielleicht nicht die Gefühle zum sozialen Vater, so sagen wir das immer, aufbauen kann und soll, wie es sollte, weil der Spender muss und sollte ja anonym bleiben. Das war ja eine Regel so und ich denke, das waren alles so Komponenten, die dort zusammengespielt haben.
Also die offene Samenspende gab es damals noch gar nicht?
Nein, also nicht in Kliniken.
Zumindest nicht offiziell, nicht genau. Offiziell. Ja, ja.
Ja.
Haben sich denn deine Eltern an diese Empfehlung der Ärzte gehalten?
Ja, also haben sie. Und meine Mutter hat später irgendwann zu mir gesagt, sie hat sich immer lange überlegt, ob sie dieses Geheimnis mit ins Grab nimmt. Aber wir haben es dann doch erfahren. Da war ich 12 und meine Schwester war 17. Aber das war eher aus einem Streit heraus. Und dann war meine Mutter aber im Nachgang auch sehr froh, dass es endlich raus ist, dieses Geheimnis.
Genau. Das stelle ich mir auch wirklich belastend vor, das ständig mit sich rumzutragen. Das ist ja essentiell, elementar, ne?
Ja, vor allem, wenn man so ein, ich war immer sehr, sehr, sehr neugieriges Kind. Und ich habe dann später, ich erinnere mich noch, als ich kleiner war, in der Grundschule und ich hatte immer viele Fragen und ich habe meine Eltern dann auch sowas gefragt, bin ich adoptiert, seid ihr meine leiblichen Eltern und sowas, also alles, was einige Kinder im Laufe der Zeit so fragen, wenn sie denn auch in der Schule Sexualkunde haben, was auch immer und das wurde mir alles mit Ja beantwortet, ja, also viel später habe ich dann natürlich gewusst, ja, das waren dann natürlich immer Lügen, ja.
Oh Wahnsinn, also bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Streit, als du 12 Jahre alt warst, haben dich deine Eltern bei solchen Fragen dann auch angelogen?
Na sicher, ja. War ja nicht, wenn ich gefragt habe, haben sie gesagt, ja, sie sind beide die leiblichen Eltern und ich bin nicht adoptiert. Und na klar, adoptiert war ich ja auch tatsächlich nicht, aber genau.
Hattest du bis zu diesem Streit schon mal in irgendeiner Weise einen Verdacht, ein Gefühl, ne, irgendetwas, was dir einen Hinweis hätte geben können, dass dein sozialer Vater nicht dein biologischer Vater ist? Gab es da irgendetwas?
Nein, tatsächlich nicht. Das kam nur vor diesem Streit, vielleicht ein paar Wochen vorher, aber wir waren zu der Zeit sowieso in sehr schwierigen Familienverhältnissen und ich hatte ein paar Wochen vor diesem Streit meine Mutter und meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, ja, ich habe meine Oma und meine Mutter belauscht. Und mein Ziehvater, wir hatten viel Probleme und der war damals alkoholabhängig und dann haben sie sich über ihn eben unterhalten und meine Oma hat dann immer so gesagt, naja, er hat sie ja großgezogen und das fand ich so seltsam, das habe ich mit 12 schon verstanden, warum sagt man sowas und dann hatte ich meine Mutter dann auch danach darauf angesprochen, habe ihr auch gesagt, dass ich das gehört habe, dass ich gelauscht habe. Aber sie sagte dann zu mir, nein, das habe ich nicht gehört, ich habe mich verhört, das hat niemand gesagt. Und wie das so ist mit 12, die Eltern sind einem ja irgendwie heilig. Ich wusste ganz, das weiß ich eben noch wirklich ganz, ganz genau. Ich wusste genau, was ich gehört habe. Das wusste ich 100% genau. Aber wenn meine Mutter sagt, dass das nicht stimmt, dann ist das richtig. Also das wusste ich noch ganz genau, weiß ich noch so genau, wie heilig einem die Worte der Eltern am Ende eben sind. Und dann habe ich da auch nicht weiter nachgefragt. Und genau, so war das denn. Also das kann man aber nicht Verdacht nennen, weil es war in der ganzen Situation über die Wochen und Monate, wo es so schwierig war.
Aber da kann man mal wieder sehen, wie viel Macht Eltern haben, ne?
Ganz genau.
Also was für eine krasse Deutungshoheit, gerade auch in dem Alter. Das ist immer, wer selber Eltern ist, ne? Man muss sich dieser Verantwortung einfach so krass bewusst sein, ne? Also das
Ja.
ist Wahnsinn. Und irgendwann im Streit war es dann raus. Was war das für eine Situation? Und
Also
ja, was war.
an sich war es eine Situation, wie wir sie dann zu der Zeit immer hatten. Also mein Ziehvater war, wie gesagt, alkoholabhängig und war dann einen Abend wieder mal betrunken und hat dann eben rumgeschrien, so wie sonst auch, und hat dann sowas gesagt wie, ja, wenn ihr wüsstet, was damals war, von wem ihr seid und solche komischen Sachen. Und dann hat meine Mutter uns beide aber auch genommen, beiseite genommen und uns dann sind wir woanders hingegangen, in einen anderen Raum. Und dann habe ich angefangen zu reden tatsächlich. Und weil ich habe dann habe ich innerlich schon gewusst, ich habe mich nicht verhört. Ich wusste genau, was ich da vor ein paar Wochen gehört habe. Und dann habe ich auch zu Mutti gesagt, er ist nicht unser Vater, oder? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ist richtig.
Und
Genau.
da sind dann alle Dämme gebrochen.
Bei meiner Mutter
Also,
sicherlich erstmal, bei
ja.
meiner Schwester und mir war es eigentlich erstmal in der Situation das Gefühl, dass wir sehr froh waren, dass er nicht unser Vater ist, weil es sehr schlimm war damals für uns die ganzen Monate. Und also das war für mich das erste Gefühl, was ich wahrgenommen habe, Erleichterung. Und ich glaube, bei meiner Schwester war es auch so. Ja.
Das heißt, dein Vater, dein Ziehvater war damals gar nicht dabei, weil ich mich auch gefragt habe, wie ist das dann, ne? Nicht nur für die Mutter, die dann nach Jahren des Verschweigens endlich so mit der Wahrheit ans Tageslicht kommt. Was war das, wie war das für deinen Ziehvater?
Weiß ich nicht. Also
Weißt
wir
du?
haben mit ihm ja dann, das war kein Verhältnis mehr, was wir hatten. Also
Okay, okay.
ich erinnere mich auch, er war dann später, ist er auch ausgezogen, abgehauen, und ich erinnere mich nicht mehr, wie viel Zeit dazwischen tatsächlich lag, zwischen diesem Streit, der Enthüllung und dem Auszug von ihm, und kann ich gar nicht mehr sagen.
Hat diese Offenbarung, wie ich es jetzt mal nennen will, irgendetwas in dir verändert? Zum Beispiel auch das Verhältnis zu deiner Mutter?
Nö, erstmal nicht. Ich war damals auch mit 12, also bei mir war das so, ich fand erstmal, dass als dann auch die Situation sich zu Hause irgendwann etwas entspannt hatte, als mein Ziehvater weg war, wir hatten sowieso erstmal ganz andere Probleme, ja. Und ich hatte mich erstmal damals als was ganz Besonderes gefühlt tatsächlich, weil sowas hat noch niemand, sowas, ich kannte niemanden so, auch meinen Freunden, denen ich das erzählt habe, die haben das noch nie gehört. Das war was ganz Neues, was ganz Unbekanntes, und ich dachte, oh Mann, ich bin jetzt so besonders, genau. So war das erstmal damals. Und dann hat sich aber im Laufe der Jahre, als ich dann auch in die Pubertät kam, so mit 15, 16, habe ich mir dann schon Fragen gestellt und wollte wissen, wer ist denn mein leiblicher Vater? Zu der Zeit war die Situation mit unserem Ziehvater auch schon entspannter, der hat woanders gewohnt und der Kontakt war dann auch nicht mehr da. Genau. Und dann kam das doch so langsam hoch und ich habe mich damit beschäftigt. Ja.
War denn damals dann schon, also hat deine Mama damals schon das Wort Samenspende verwendet? Weil es hieß ja erstmal nur, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist jetzt dein Vater ist nicht dein leiblicher Vater. Und ja, aber was denn dann? Also hat sie euch dann gleich die ganze
Ja,
Geschichte erzählt? Genau,
hatte
okay, also
sie
das
schon erzählt dann.
wusstest du dann und du hast es dann einfach erstmal so angenommen, aber hast jetzt nicht sofort dich gefragt, wer dein leiblicher Vater ist, das
Nee.
kam dann erst in der Pubertät.
Ja,
Ja,
also
okay.
ist ja bei jedem Menschen anders. Also ich war mit 12 auch noch nicht in der Pubertät, überhaupt nicht. Das ging bei mir wirklich, glaube ich, erst mit 14, 15 los, so richtig. Genau, und da. So 15, ich glaube 15, 16 Jahre war ich da, da habe ich mir dann doch die Fragen gestellt, langsam.
Ja. Wann hast du denn, nee, nochmal einen Schritt vorher. Auch nochmal zu deiner Mutter. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo sie sich offenbart hat, wo sie euch die ganze Wahrheit erzählt hat, dass sie in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen hatte? Oder
Sie hat
auch
uns
vielleicht erleichtert war, dass es endlich raus ist.
damals gefragt, ob wir ihr böse sind, dass sie es nicht gesagt hat. Das hat sie schon im Streit gesagt. Und wir haben beide gesagt, nein. Also wir sind nicht böse. Aber das war ja, wie gesagt, eine Situation. Wir waren erleichtert, dass es das nicht unser Vater ist. Und das ist auch so schwierig, das kann man gar nicht, diese Frage in dem Zeitpunkt zu stellen, ist überhaupt unten ganz, gar nicht aussagekräftig, weil unsere Mutter war unser letzter Anker, sage ich mal, den wir noch hatten. Unsere Familie, meine Großeltern waren zu der Zeit auch kurz vorher verstorben. Also wir hatten ja gar niemanden sonst. Also da war das Thema für uns beide, denke ich, ob wir, vor allem ich mit 12 sowieso nicht, ob ich meiner Mutter böse bin. Ach Quatsch, das war damals gar kein Thema. Ja.
Naja, und dann war ja einfach auch sonst so viel los in eurem Leben. Da hatte dann wahrscheinlich diese Frage nach Identität erstmal gar nicht so viel Platz. Da
Nein,
waren andere
deswegen
Sachen erstmal dran.
sage ich, wir
Ja.
hatten andere Probleme und deswegen war das so mit 15, 16 erst Thema wieder für mich.
Wann hast du denn angefangen, auch aktiv nach deinem biologischen Vater zu suchen? War das dann schon mit 15, 16?
Genau, wir hatten dann zusammen, also meine Mutter hat dann mit mir zusammen einen Brief geschrieben an die Klinik in Dresden und gebeten um Auskunft. Und die haben aber geantwortet, dass 2002 war ja dort das Hochwasser in Dresden und die haben geantwortet, dass die gar nichts mehr haben. Dass das, aber man muss auch dazu wissen, die Kliniken von damals, die lügen allesamt. Also nicht, das ist nicht das, was ich glaube und mir einbilde, sondern weil es Beweise dafür gibt. Also nicht nur bei meiner Klinik, sondern auch bei vielen anderen Kliniken, weil es gibt diverse Gerichtsverfahren oder gab es auch schon mit von Spenderkindern. Und mittlerweile gewinnen wir das auch in der Regel immer, weil das Recht ist auf unserer Seite, Punkt. Und Kliniken, die anfangs gesagt haben, sie haben nichts mehr, hatten am Ende dann doch wieder was. Also
Oh ja,
deswegen kann ich
krass.
ganz klar sagen, die lügen allesamt. Und ich hatte damals diesen Brief gekriegt, eben, dass sie nichts mehr haben, alles vernichtet. Und ganz speziell von, das ist die Uniklinik Dresden. Und ganz speziell von der Klinik weiß ich auch, weil es dort auch Gerichtsverfahren gibt gegen diese Klinik, wo sie auch wieder was rausgerückt haben. Also sie haben das alles noch. Das ist Quatsch, was die alle sagen von damals.
Da muss ich einhaken, weil ich so in meiner Naivität, ich bin ja auch nicht Betroffene, ne? Ich denke so, aber es gibt ja heute eine ganz andere Gesetzeslage, die Aufklärung ist eine andere, Menschen machen sich mehr Gedanken, die Aufarbeitung müsste doch laufen. Warum machen die das denn nach wie vor? Hat denn nicht auch die Uniklinik heute ein Interesse daran, das, was vor 30 Jahren passiert ist, mit aufzuklären? Also ich bin so ein bisschen sprachlos.
Die berufen sich, ist mein Kenntnisstand, alle immer noch auf die damalige nicht vorhandene Rechtslage. Denn es gab damals keine Rechtslage, das war alles eine Grauzone. Aber auch jetzt ist klar, also die Rechtslage ist auch jetzt klar, auch für die Vergangenheit. Auch jetzt sind die Gerichtsurteile ganz klar, dass allen Spenderkindern, egal wann sie gezeugt oder geboren wurden, dass ihnen das Recht auf die Auskunft der Identität, der Herkunft quasi, dass ihnen das zusteht. Also es ist, glaube ich, unterschiedlich. Die Kliniken selbst, die haben da vielleicht immer irgendwelche rechtlichen Ängste vor den Spendern, dass denen wurde ja damals Anonymität gewährt, also zugesichert, aber diese Zusicherung war schon nicht richtig. Also deswegen, ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Also das ist so bei den Kliniken und bei den Ärzten. Die Erfahrung habe ich ja selber gemacht, bei dem Arzt, der bei unserer Zeugung, der bei meiner Mama eben geholfen hat. Der ist 80 Jahre alt, die haben ein anderes Weltbild. Also der ist eben eher so, die Kinder, die sollen doch dankbar sein, dass sie da sind und brüsten sich eher. Also für die ist das, was sie damals geschafft haben und geschaffen haben, das ist ein medizinischer Erfolg. Und es ist ganz, ganz abstrus und auch ganz fürchterlich, aber so sind die Ärzte von damals wirklich drauf, dass die es gar nicht fassen können, wie wir jetzt kommen, am Ende sogar auch noch klagen gegen sie und ihr Werk, was sie damals, also die fühlen sich richtig persönlich angegriffen gegen sich und ihre medizinische Laufbahn oder was auch immer. Aber das ist eben so. Die sind noch im damals hängen geblieben und haben da überhaupt kein Verständnis für.
Naja, also ohne dass ich das jetzt in Schutz nehmen will, absolut nicht, aber ich versuche mich da so ein bisschen hineinzuversetzen. Damals in den 80er, 90er Jahren war ja auch das ganze Thema Unfruchtbarkeit und wie kann ich das irgendwie überwinden mit Hilfe von künstlicher Befruchtung? Das waren ja alles Techniken, die noch gar nicht so etabliert waren, ne? Also die ICSI, ich glaube, die erste ICSI gab es erst in den 90er Jahren, also die intrazytoplasmatische Spermieninjektion und die In-vitro-Fertilisation, da ist ja das erste Kind erst Ende der 70er entstanden. Also waren das ja alles Techniken, die noch relativ neu waren und auch das mit der Samenspende, dass das funktionierte, ne? Die haben sich wahrscheinlich als Pioniere gesehen, ne? Und hatten dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein, so im Sinne von, wir haben den verzweifelten Eltern geholfen, endlich Eltern zu werden.
Genau.
Nichtsdestotrotz hat damals offenbar niemand darauf geguckt, was das langfristig mit den Kindern macht, die auf diese Art und Weise entstehen.
Ich hatte tatsächlich mir, der Arzt, der meine Mutter damals behandelt hat, der hat auch, der war auch so ein bisschen in Dresden und Umgebung einer der Pioniere, einer, der das damals vorangebracht hat, so ein bisschen im Osten. Und der hat auch seine Doktorarbeit über Samenspende geschrieben. Ich habe mir das angetan und mir die 150 Seiten durchgelesen tatsächlich. Und es gab einen kleinen Absatz, das war vielleicht ein Drittel einer Seite. Auswirkungen auf das entstehende Kind. So.
Oh wow.
Auf 150
und was
Seiten. Ach, da stand, naja, vielleicht, falls das Kind es eines Tages rausfinden könnte, könnte es in Probleme kriegen, weil es ja wissen will, wer der leibliche Vater ist, so ungefähr. Also das war in 3-4 Sätzen abgehandelt.
Wahnsinn. Das hat sich natürlich heute geändert. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf. Aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, wie du dann weitergemacht hast. Also du und deine Mutter, ihr habt diesen Brief geschrieben.
Genau, wir haben den Brief geschrieben und haben diese Antwort gekriegt, alles ist vernichtet. Dann war das für mich erstmal so, okay, kann man nichts machen. So. Damals war es auch so mit dem Spenderkinderverein. Es war erstmal meine Schwester, die sich da informiert hat und mir das dann auch so mitgegeben hat, dass es den Verein gibt. Ich bin damals auch dann eingetreten in den Verein, aber war da noch nicht so wirklich, das war eben da, aber habe mich da nicht für den Verein interessiert, muss ich sagen. Und dann war das eben erstmal wieder so, ja, jetzt ist es so, man kann nichts machen. Das Thema ist, sagen auch viele Spenderkinder, dieses Thema ist nicht Dauerbrenner im Leben. Es gibt immer wieder Phasen, wo man sich damit intensiv auseinandersetzt, wo es belastend ist, und dann gibt es Phasen, wo es nicht so ist. Also das ist immer so und so. Genau, dann war ich also wieder in einer Phase, wo ich dachte, es ist jetzt so. Und dann habe ich, glaube ich, mit 19 oder 20 haben wir nochmal einen Brief geschrieben an die Uniklinik Dresden. Diesmal ein bisschen eindringlicher, dass sie mir das doch aushändigen müssen. Und auch wieder kam nur die Antwort, alles ist vernichtet. Und dann war es so, dass meine Mutter, die hatte sich dann nochmal sehr bemüht und hat diesen alten Vertrag, den sie damals, weil es war auch so, viele Eltern, wenn es dann überhaupt Unterlagen gab zu Samenspende, wenn sie welche hatten zu Hause, haben sie in der Regel alle vernichtet, damit das Kind nicht zufällig das mal findet oder so. Und das haben meine Eltern auch gemacht, die hatten nichts mehr, gar nichts. Und meine Mutter hat jetzt irgendwann mal wieder Temperaturkurven gefunden von sich damals, weil sie ja ihren Eisprung beobachten musste und sowas. Aber das ist am Ende ja auch nicht wirklich aussagend, ja. Und genau, dann hatte sie sich aber nochmal die Mühe gemacht und hat den Vertrag beim Notar noch, der war beim Notar hinterlegt, den zwischen meinen Eltern und zwischen dem Arzt eben. Und da hat sie dann nochmal diesen Vertrag ausfindig machen können und hat dann festgestellt, dass sie sich im Krankenhaus geirrt hat. Das war nicht die Uniklinik Dresden, wo ich entstanden bin, sondern das Friedrichstadt-Krankenhaus in Dresden. Und dann ging das von vorne los. Dann haben wir dort also auch wieder einen Brief hingeschrieben. Und ich hatte damals dann, aber ich weiß gar nicht, ob wir da eine Antwort gekriegt haben, ich habe damals aber telefoniert mit denen im Friedrichstadt-Krankenhaus. Und dann hatte ich da, das ist mir auch sehr aufgefallen, ich hatte einen vermeintlich jungen Arzt am Telefon, die Stimme klang sehr jung. Und der hat lange mit mir telefoniert, der war sehr aufgeschlossen und sehr nahbar, hat mich verstanden. Also ich habe den Eindruck, die Ärzte von heute, die haben da eine andere Einstellung zu als die 80-Jährigen, sage ich mal, die jetzt in Rente sind. Und der hat mir dann aber erzählt, dass das Friedrichstadt-Krankenhaus damals gar nicht diese Samenspende, dass sie die Verantwortung in dem Sinne gar nicht hatten, denn es war dort ein Arzt, der dort seine Praxis hatte quasi im Krankenhaus und das war sein Ding. Und er ist dann aber Ende der 90er Jahre aus diesem Krankenhaus ausgezogen und hat seine Praxis woanders aufgemacht. Und das war alles seins. Dieses Friedrichstadt Krankenhaus hat also nie irgendwas gehabt dort oder so. Und dann hat er mir den Arzt eben gesagt. Und ja, dann bin ich auf den zugetreten, auf diesen Arzt. Und da habe ich dann natürlich gemerkt, ich habe den dann angerufen. Man findet im Internet einfach seine Telefonnummer. Und ja, der war genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Der hat sich das erstmal angehört, was ich gesagt habe. Aber er hat dann ziemlich schnell, er ist erstmal mir zum, ich war da damals Anfang 20, das weiß ich noch. Der hat dann erstmal ziemlich schnell zum Ausdruck gebracht, dass ich doch gar nicht weiß, ob ich ein Spenderkind bin. Vielleicht ist meine Mutter ja auch fremdgegangen. Und so war der drauf und
Ach, krass.
ich war dann mit Anfang 20 da auch sehr überrumpelt von, wusste nicht, was ich sagen soll. Mein Gott, ich war da noch ein kleines Mäuschen, sage ich mal, gerade mal aus der Schule raus und so. Und naja, dann war das Telefonat vorbei und dann war es das erstmal wieder.
Also Wahnsinn. Also wie kann man denn als Außenstehender es wagen, so etwas zu behaupten? Also also erstmal steht ihm das ja überhaupt nicht zu, da irgendwelche Spekulationen anzustellen, ja. Und also ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass es mich echt schockiert, wie der reagiert.
Ja.
Was mich jetzt interessiert, ist, wie fühlt sich das an? Man ist 20 Jahre alt, man weiß, dass man ein Samenspenderkind ist seit jetzt ungefähr 8 Jahren. Man fasst sich ein Herz, schreibt diesen Brief an diesen, also nee, du hast ihn angerufen. Also ich versuche mich da rein zu versetzen. Mir wäre so die Pumpe gegangen. Ich wäre aufgeregt gewesen ohne Ende. Wie war das bei dir? Also.
Ja, genau, ich war aufgeregt, aber ich war auch sicherlich auch empört, aber ich war damals mit Anfang 20 noch ein ganz anderer Mensch. Deswegen sage ich war völlig überrumpelt und dann war das Telefonat vorbei. Jetzt hätte ich ganz anders reagiert. Also jetzt bin ich ja
Heute hättest
viel,
du.
viel gestandener, viel, ja genau, also das ist 10 Jahre her. Deswegen war das Thema erstmal für mich vorbei. Ich habe da gemerkt, da komme ich gegen eine Barriere, da stoße ich gegen eine Barriere, die ich gar nicht einzubrechen vermag. Und deswegen habe ich mich denn dem ergeben, sage ich mal, mit meinen zarten 20. Und genau, und dann war das erstmal wieder so. Dann hat sich das erstmal wieder so erledigt. Und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal ist das Thema, manchmal nicht. Und dann war es eben erstmal wieder kein Thema. Und dann hat sich aber im Laufe der Jahre, war ich wieder im Verein so ein bisschen mehr involviert. Dann hat sich auch so die Gruppe, also in Dresden, haben wir uns da so ein bisschen als Gruppe gefunden, die Dresdner Spenderkinder quasi, nochmal intern so sozusagen. Und irgendwie hat sich das so, ich glaube, so seit 2016, seit 2017 so ein bisschen ergeben, unsere kleine Gruppe da. Und da bin ich dann auch noch mal ein bisschen anders in Berührung gekommen, kannte auch andere, die bei dem Arzt entstanden sind eben. Und naja, und irgendwann mit, ich glaube, wann war denn das? 2021, genau. Also mit Mitte 20, 25, 26 habe ich dann nochmal gedacht, naja, der Arzt, der wird nicht jünger. Und da ich ja nicht, ach so, ich hatte in der Zeit, genau, ich hatte auch in der Zwischenzeit rausgefunden, dass der eben in Rente gegangen ist und keinen Praxisnachfolger hat. So. Und dann hatten wir, meine Mutter und ich hatten dann in Erfahrung gebracht, die hatte sich dann auch nochmal an die Sächsische Landesärztekammer gewandt, dass der seine Unterlagen, der Arzt auch nicht, also Ärzte können wohl, wenn sie in Rente gehen, keinen Nachfolger haben, können sie ihre Unterlagen dort in der Ärztekammer archivieren. Genau, das hat er nicht gemacht, das hatten wir in der Zeit rausgefunden und dann wurde uns eben gesagt, Ärzte sind nicht verpflichtet dazu, wenn sie es eigenständig archivieren, ordnungsgemäß so. Und dann war also für mich klar, okay, dieser Arzt hat es nicht archiviert, seine Unterlagen, das heißt, er muss es noch irgendwo bei sich haben. So. Und er ist der einzige Schlüssel, den ich habe eben. Und genau, da war mit Mitte 20 also der Gedanke, der wird nicht jünger, der Arzt. Und wenn er mir das nicht geben will, ich war dann ein paar Jahre älter, ein bisschen gestärkter, sag ich mal. Und dann dachte ich, da muss ich den jetzt verklagen, wenn das nicht anders funktioniert. Also habe ich ihm nochmal einen Brief geschrieben. Einen völlig sachlichen, unemotionalen Brief. Habe die Rechtslage da ganz klar reingeschrieben, habe überhaupt nicht mich vorgestellt oder was und habe geschrieben, so nach dem Motto, hier haben Sie eine Frist von 3 Wochen oder was und reichen Sie mir jetzt meine Unterlagen ein. Und dann habe ich eben auch einen handschriftlichen Brief von dem Arzt gekriegt, wo er erstmal reingeschrieben hat, dass er davon ausgeht, dass ich ihm, dem medizinischen Personal und dem, ich weiß es noch so genau, ich kann es zitieren, dass er davon ausgeht, dass ich ihm, dem medizinischen Personal und dem Spender zutiefst dankbar bin, die, da sie so maßgeblich zu meiner Entstehung beigetragen haben. Das war der erste Satz. Und genau, oh dann hat er noch so ein bisschen rumpalabert und dann hat er eben am Ende geschrieben, ach übrigens, ich habe aber nichts mehr, in der Flut 2002 ist alles verloren gegangen. Und genau, das habe ich aber nicht auf mir sitzen lassen und habe dann, also weil die Rechtslage ist eben so, selbst wenn die Ärzte nachweisen können, dass sie wirklich nichts mehr haben, sind sie verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, irgendwie an Unterlagen zu kommen. Und wenn es keinen Weg gibt, irgendwo auf Papier noch was ranzutreiben, dann sind sie verpflichtet, ihr Gedächtnis anzustrengen und alles mitzugeben. So, also,
und das hat er offenbar nicht gemacht.
Genau.
Ne? Er hat
also
so ein bisschen, es klingt für mich so ein bisschen wie, als ob er so großväterlich so ein bisschen abgetan hat. Ne?
Also da ist wirklich.
Und dich ja auch gar nicht ernst genommen.
Genau. Ja. Also da ist.
Also, was, tut mir leid, dass wir uns jetzt hier so ins Wort fallen. Ich denke die ganze Zeit nur, wie fühlt man sich da, oder Frau in diesem Sinne, wie fühlt man sich als Spenderkind in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, man rennt gegen Mauern?
Ja.
Und man rennt nicht nur gegen Mauern im Sinne von, man kriegt keine Infos, aber man wird auch noch so von oben herab belächelt. Also was macht das denn mit einem?
Es ist unfassbar einfach. Also es wird das Gefühl für mich ist, er macht etwas, was ihm gar nicht zusteht, weil es meine Identität ist. Eben. Und er entscheidet über etwas, was ihm nicht zusteht und er bestimmt über mich. Und hat diese Macht über mich, leider Gottes, sage ich mal, weil er ja da am längeren Hebel sitzt, könnte man sagen, und das steht ihm gar nicht zu. Das ist, ich finde das entwürdigend sogar. Also, dass er sich da so über mich stellt eben. Also, das ist fürchterlich. Das war schon damals fürchterlich. Und genau, und was ich sagen wollte, die Ärzte müssen eben wirklich, also, weil manchmal hört man dann was von Datenschutz und so. Nee. Und es ist alles, also die Erfahrung, also das Recht auf die Abstammung, das Recht, die Abstammung zu erfahren, ist ein das vom Verfassungsgericht verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht. So, genau, das verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht besagt aus, dass mein Recht genau auf Kenntnis der Abstammung über allem steht. Über irgendwelchen Datenschutz, über irgendwelchen Ärzten, über irgendwelche vermeintliche Anonymität von Ärzten, von Spendern. Es gab schon Gerichtsurteile, ja, weil es gab wirklich Ärzte, die haben Samen von mehreren Männern vermischt, den Frauen damals injiziert, damit niemand weiß, wer der leibliche Vater ist. So. Und oder gab es auch schon Gerichtsurteile über Ärzte, die wirklich Unterlagen hatten, aber aus denen hervorgehen ging, dass, ich weiß nicht mehr, was die Gründe waren, aber dass 4 oder 5 Spender in Frage kommen würden für ein Kind. Und diese Gerichtsurteile gingen folgendermaßen aus, dass sämtliche Daten all dieser Männer, obwohl ja nur einer der leibliche Vater ist, offenzulegen sind. Also da wurden die Daten von Männern offengelegt, die nicht der leibliche Vater sind. Aber ich will damit zum Ausdruck bringen, das Recht der Kenntnis der Abstammung für das Kind steht über allem. Ja, also wir brauchen hier nicht über Datenschutz oder was auch immer diskutieren. Und genau, das also dazu. Und ja, dann hatte ich also diesen Brief gekriegt und dann ja, habe ich eben gesagt, okay, so das lasse ich nicht mit mir machen und bin dann direkt auch zu einer Anwältin gegangen, einer sehr tollen Anwältin, die viel Erfahrung damit auch hatte, die hat auch schon andere Spenderkinder betreut, erfolgreich. Die hat mich dann auch angenommen und dann sind wir eben haben wir gestartet mit Briefen eben. Meine Anwältin hat sehr klare, deutliche, super Briefe geschrieben. Und da kam nur Quatsch zurück. Also der hat auf keine Frage geantwortet. Also meine Anwältin hat viele Fragen gestellt, wie lief das damals ab mit den Spenden? Wie viele Spender hatten sie? Wie viele Vorräte hatten sie? Wie viel haben sie? Wie viele Spender kamen die Woche, im Monat etc.? Ganz konkrete Fragen. Er hat dann nichts beantwortet, hat immer wieder nur zum Ausdruck gebracht, in seinen Briefen, was wollen wir denn? Und in seinem letzten Brief, bevor meine Anwältin gesagt hat, jetzt klagen wir, hat er reingeschrieben, ja, Die Unterlagen sind doch verloren gegangen 2002 und ich habe damals noch geholfen, die Stadt wieder aufzubauen, in Anführungsstrichen, also die ganzen Schäden zu beseitigen und hat uns seinen Fluthelferorden eingereicht. Eine Kopie seines Fluthelferordens. Also der war so, in seiner Persönlichkeit fühlte er sich so angegriffen und wollte so stark zum Ausdruck bringen, was für ein toller Mensch er doch ist. Genau, und dann hat meine Anwältin gesagt, okay, jetzt klagen wir, haben die Klage beim Gericht eingereicht.
Ja,
Und ja.
okay. Was hätte denn ein Arzt wie dieser zu verlieren, wenn er das offenlegt? Ich frage mich gerade, also das ist ja eine Vehemenz, die da dir entgegengeschlagen ist. Ne? Wirklich so um jeden Preis, dass man überhaupt riskiert, angeklagt zu werden. Also ich hätte da selber als Ärztin gar keinen Bock drauf, auf so ein Hin und Her. Ne? Was hat der denn zu verlieren? Warum tun sich offenbar Ärzte dieser Generation, Ärztinnen so schwer damit?
Ich denke, wegen ihren eigenen moralischen, in ihrer eigenen Welt, ihren eigenen Werten, die sie sich verschrieben haben und ihren Wert und ihr Wert, das habe ich bei anderen Ärzten von anderen Spenderkindern auch so gehört, ist, damals ist es so abgelaufen, dass die Kinder sollten eben in diese Familien kommen und die Spender sind anonym und die Kinder sollten es gar nicht wissen. Also diese Anonymität der Spender ist denen so wichtig, das haben sie damals denen zugesichert. Obwohl es ja rechtlich nie eine Grundlage dafür gab. Und das sind ihre eigenen Überzeugungen einfach, dass sie sich da so sperren vor. Und das ist nicht der einzige Arzt, bei weitem nicht. Ich kenne, mir fällt spontan kein Arzt ein von damals, wo ich gehört habe, die sind offen. Also auch die
Okay.
Kliniken sind ja genauso, die sperren sich alle so davor. Genau.
Jetzt habt ihr geklagt. Wenn wir jetzt ins Heute springen, wie ist der aktuelle Stand?
Genau, wir haben damals geklagt, dann ist der Arzt hat sich gedacht, okay, jetzt braucht er wahrscheinlich doch mal selber einen Anwalt und hat sich dann einen Anwalt genommen. Der muss ihm ins Gewissen geredet haben, denn dann haben wir auf einmal einen 11-seitigen Brief gekriegt, wo ein paar unserer Fragen beantwortet wurden. Aber der Arzt hat sich auch ganz doll widersprochen. Er hat immer wieder gesagt, dass er sich an nichts erinnert, an gar nichts. Hat aber geschrieben, dass er sich an meine Mutter erinnert, wusste auch, wie viele Versuche sie bei ihm, für wie viele Versuche sie bei ihm war, in welchem Jahr. Also er wusste schon noch was. Hat aber behauptet, dass, es ist ganz abstrus, er hat reingeschrieben, bei den Müttern, er hatte über 200 Patientinnen in der Woche, Spender hatte er über die Jahre ungefähr 300. Also viel weniger, jede Woche 200 Patientinnen, über die Jahre 300 Spender. Erinnert sich an meine Mutter, weiß aber von den Spendern gar nichts mehr, überhaupt nichts. Also völlig unglaubwürdig. Am Ende sind wir vor Gericht gezogen. Der Arzt hat eben, ich wusste, dass seine Praxis wirklich unter Wasser stand. Das ist schon so gewesen, das kann man alles recherchieren. Aber wir haben eben geklagt darauf, dass er alles, was er weiß, noch rausgeben muss. Und er hat bis zum Schluss gesagt, er weiß gar nichts, überhaupt nichts. Und dann hat er also das Urteil war, er hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er nichts, gar nichts weiß. Und hat dann in der eidesstattlichen Versicherung, das fand ich absolut so bescheuert, aber er hat dann noch gesagt, er will seinen Brief, den er uns geschickt hatte, diese 11 Seiten, will er korrigieren, dass er sich doch nicht an meine Mutter oder wen auch immer erinnert. Das will er korrigieren, hat er in der eidesstattlichen Versicherung so angegeben. Und dann war das so. Also wir hatten aber auch leider keine Richterin, die dort weiter noch nachgehakt hat oder was auch immer.
Das heißt, am Ende bist du da mit leeren Händen rausgegangen aus der ganzen Sache und hast auch noch Anwaltskosten gehabt.
Nee, Anwaltskosten hatte ich nur wenig. Das wird tatsächlich von der Rechtsschutz abgedeckt, wenn man die richtige hat bei der richtigen Versicherung. Ich hatte mich da vorher genauestens informiert. Deswegen war das okay. Ja, also naja, ich habe schon gewonnen, in Anführungsstrichen. Ich habe eben die eidesstattliche Versicherung gekriegt, aber das ist ja, es ist effektiv nichts, ja.
Aber deinen biologischen Vater hast du bis heute nicht gefunden.
Genau, ja. Das war das
Das
Urteil.
wäre.
Das Gerichtsurteil war zwar von 2023, also ist noch nicht so arg lange her.
Okay. Also du
Genau.
weißt nach wie vor nicht, wer er ist. Und hast du aktuell noch irgendwelche Möglichkeiten? Ist das Thema aktuell? Also ist es nach wie vor aktuell für dich? Gibt es irgendetwas, was du nach wie vor oder jetzt danach tun könntest? Oder war es das jetzt erstmal?
Ich bin bei verschiedenen DNA-Datenbanken angemeldet. Dort haben immer mal wieder Spenderkinder Matches mit Halbgeschwistern eben. Hab ich bisher nicht, aber das ist so ein Weg eben, um da noch was draus zu finden. Genau.
Ja, scheiße. Also, ja, wie ist das jetzt für dich nach diesem langen Weg der vielen, vielen Fragen so an einem Punkt zu sein? Es ist ja wie eine Sackgasse eigentlich, ne?
Ja, tatsächlich bin ich gar nicht mehr in so einer Sackgasse. Ich hatte nämlich doch einen, aber das ist auch noch ein anderes Thema. Ich hatte doch einen relativ vielversprechenden Match jetzt und habe jetzt einen sogenannten DNA-Detektiv beauftragt, der sich mit sowas auskennt, mit solchen Datenbanken, auch schon anderen Spenderkindern erfolgreich geholfen hat, der mir schon gesagt hat, dass er bei den Voraussetzungen, die ich habe mit meinem Match, es ist aber kein Halbgeschwisterkind gewesen, die Matches, die ich habe, dass er meinen leiblichen Vater finden wird. Also deswegen ist jetzt nicht mehr die Frage, ob ich ihn finde, sondern wann, weil dieser DNA-Detektiv sehr viel zu tun hat, weil er hauptberuflich was ganz anderes macht. Genau, aber das ist ein, also ich bin da jetzt seit, wann war das? Ende letzten Jahres hatte ich diesen Match, habe dann dieses Jahr den DNA-Detektiv beauftragt. Genau, also habe schon das Gefühl, dass ich ein Ergebnis kriegen werde. Ich muss nur noch Geduld haben. Genau.
Ich habe noch nie davon gehört, DNA-Detektiv.
Genau, kann man
Also
sich
es
auch, kann man
gibt.
einfach mal eingeben bei Google und kann man sich ein Video,
Ja.
der war auch schon im Fernsehen, kann man sich angucken.
Und der macht dann was genau? Also was hat der für Möglichkeiten mehr als die, die du hattest? Was kann der denn konkret machen?
Tja, also ist eine gute Frage. Wenn man sich mit DNA-Datenbanken aus dem Internet super auskennt, so wie er, der hat da jahrelange Expertise drin, Auswertungen machen, der hat eigene Programme geschrieben, der hat einfach einen gewissen Background auf Infos, die er zugreifen kann. So, ja, also es ist wirklich ganz spannend. Man kann sich das angucken, im Internet einfach mal DNA-Detektiv eingeben, dann kann jeder sich das mal angucken, was der so macht, hat da im Fernsehen einmal präsentiert, so eine Doku war das. Genau. Ja.
Okay. Das heißt, du bist nach wie vor zuversichtlich, dass du irgendwann die Kontaktdaten von deinem leiblichen Vater in den Händen halten wirst?
Nee, ich bin nicht nur zuversichtlich, ich bin mir sicher, dass es so ist, weil der zu mir gesagt hat, er findet ihn und das darf er in der Tat, also das darf er in der Tat von sich behaupten. Er hat schon vielen anderen Spenderkindern geholfen und genau, aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema jetzt. Also nee,
Ja,
ich bin mir sicher, ich werde seine Suchen dauern eben bis zu 2 Jahren teilweise, weil er so viel zu tun hat. Aber ich denke, in spätestens 1,5 bis 2 Jahren habe ich ein Ergebnis. Davon bin ich jetzt zu, sagen wir mal, 99% überzeugt, ja.
wow. Und hast du dir je schon mal ausgemalt, wie das wäre, deinem ja, biologischen Vater einmal gegenüberzustehen, mit dem zu telefonieren, was auch immer? Also hast du dir das schon mal ausgemalt? Was würdest du ihn fragen wollen, beispielsweise?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da nämlich für mich persönlich ich habe ein großes Interesse, ihn kennenzulernen, einfach weil da ein Teil von mir, weil ich nicht weiß, wo ich herkomme auf der einen Seite, aber es ist eine große Zwickmühle für mich, nicht auf ihn zuzugehen und ihn anzumeckern und weil ich halte nicht viel von ihm und nicht gleich so gleich ihn, ja, gleich ganz so negativ ins Gespräch zu gehen. Bei ein paar Fragen habe ich ja doch, aber genau, also habe ich noch keine richtige Lösung, wie ich das für mich machen will, wie ich mit meiner großen Wut umgehen möchte dann zu dem Tage X. Aber das ist ja noch eine Weile hin.
Und da steckt auch nach wie vor, also aktuell, erstmal Wut in dir, oder?
Ja, das war immer
Ja.
schon so. Ich hatte schon mit, das war der Grund, warum ich das auch so angefangen habe damals, als ich 16 Jahre alt war, wo wir den ersten Brief geschrieben haben, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema Samenspende. Ist mir damals dann der Gedanke gekommen, ja, ich habe einen leiblichen Vater, der sich nicht für mich interessiert, der sich niemals für mich interessiert hat, der das auch niemals geplant hat, sich für mich zu interessieren, der ganz bewusst damals in seinem vollen Bewusstsein, die Männer wurden ja untersucht, die waren ja nicht geistig verwirrt oder was auch immer, die haben in ihrem vollen Bewusstsein Samen abgegeben, wussten, dass dabei ihre Kinder, ihr Fleisch und Blut rauskommt und das haben sie alle ganz absichtlich gemacht und ja, haben dann das in Kauf genommen, ihre eigenen Kinder niemals kennenzulernen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich für mich so festgestellt habe, ja, scheiße, mein leiblicher Vater interessiert sich überhaupt nicht für mich.
Und das ist ja jetzt auf der ganz rein emotionalen Ebene eine Riesenkränkung, ne?
Genau, also genau, es ist eine Riesenkränkung, gerade mit dem Hintergedanken, warum gehen die Männer spenden? Die meisten machen es, um sich ihr Studium aufzubessern, also für Geld. Ich bin also entstanden wegen Geld wahrscheinlich. Oder im schlimmsten Fall, das ist noch viel fürchterlicher, wenn Männer das machen, um ihre Gene möglichst weit zu streuen oder weil sie evolutionär erfolgreich sein wollen. Das ist ein, zitiere ich jetzt, ein Mann, der das mal geschrieben hat. Also das sind ja dann noch richtige Narzissten, die selbst wenn die Männer meinen, sie würden helfen oder das vielleicht auch ehrlich meinen, denken sie keine zwei Schritte weiter, weil sie ja dann trotzdem den Eltern helfen, indem sie ihr eigenes Kind diesen Leuten geben oder überlassen, ja, und nicht ihnen anderweitig helfen, sie irgendwie anders unterstützen, wie man Eltern, wie man anderen Menschen helfen könnte, ja. Also man muss mal überlegen, was das eine Art der Hilfe ist. Das ist kein, ich bin mal eben so ein bisschen nett und helfe dir, dein Haus zu bauen oder was auch immer, sondern das eigene Kind wird dort gelassen, bei Menschen, die man nicht kennt. Also das ist, und man lässt sich nur mal darauf, man lässt sich darauf ein, selbst wenn ich als Spender weiß, das Kind kommt in eine glückliche Familie, selbst wenn ich das weiß, nehme ich immer noch in Kauf, dass ich das Leben meines Kindes nicht mitkriege. Und das ist, wie kann man so emotionslos sein? Also das kann ich gar nicht fassen, muss ich wirklich sagen. Wie kann man sich darauf einlassen? Und jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, na ja, aber das haben die mit Anfang 20 gemacht, die jungen Männer, das war nicht durchdacht, etc., etc. Dem stimme ich sicherlich auch zu. Man trifft als junger Mensch Entscheidungen, die man später so nicht mehr treffen würde. Aber, das ist das große Aber für mich, selbst wenn sie aus jetziger Sicht sagen, jetzt sind die ja alle 50, 60, 70 Jahre alt, die Spender, wenn sie sagen, boah, damals, was ich da gemacht habe, also puh. Aber dann können sie auch jetzt immer noch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, was ich damals gemacht hätte, würde ich jetzt so nicht mehr machen. Ich habe das Leben all meiner Kinder verpasst. Aber mein Gott, dann muss ich jetzt doch mal aktiv werden. Dann muss ich mich jetzt öffnen, muss ich mich zeigen, muss meine Kinder finden. Also, wie sie könnten ja sich reflektieren und wachsen und dafür jetzt Verantwortung übernehmen. Und das macht keiner, fast keiner. Es gibt bei uns einen Spender im Verein, ich sag immer, das ist unser Vorzeigespender, der hat das gemacht, der hat aktiv sich selbstständig bei so einer Datenbank angemeldet und hat dann wirklich auch eine Tochter gefunden, hat Verantwortung übernommen. Alle anderen Spender, also ich glaube nämlich nicht, dass irgendwer das vergisst von denen. Ich glaube, sie wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Bei denen ist es so ein bisschen aus dem Fokus gerückt und sie haben das so von sich geschoben eben. Aber das ist alles keine Rechtfertigung für ihr Handeln.
Ja, jetzt ist es aber natürlich, wenn ich jetzt mal in die heutige Situation gucke, und ich denke, das wird auch viele interessieren, von unseren Hörerinnen und Hörern, ne, die jetzt hier zuhören. Heute gibt es ja eine Gesetzeslage in Deutschland, das sogenannte Samenspenderregistergesetz seit 2018. Und demnach gibt es ja so in Deutschland keine anonyme Spende mehr. Also wer den offiziellen Weg geht über eine Samenbank, wer heute Samenspender wird und wer das in Anspruch nimmt, dieses Gesetz sichert ja den Kindern, die daraus entstehen, zu, ne, ich glaube, wenn sie 16 sind, Auskunft zu erlangen. Und wenn sie es vorher wollen, dann müssten das quasi ihre Eltern für sie tun. Und heute ist ja auch, ne, ich denke, ist die Aufklärung eine ganz andere. Ne? Man plädiert viel mehr darauf, da offen mit umzugehen und den Kindern auch möglichst frühzeitig von ihrer Entstehungsgeschichte zu erzählen. Wo ich jetzt erstmal als Außenstehende sagen würde, ist doch alles wunderbar jetzt heute, wie es geregelt ist. Aber wie guckst du denn auf diese Neuerung, ne, heute?
Ja, also man muss sich darüber, alle Wunscheltern müssen sich darüber im Klaren sein. Ja, was du gesagt hast, ist richtig. Es hat sich, die rechtliche Situation hat sich geändert. Das, ich sag mal, sachliche. Das Kind hat ein Recht jetzt, das ist besser geschützt, als es damals war. Aber alles, was ich eben zur emotionalen Ebene, zur Identität des Menschen gesagt habe, hat sich überhaupt nicht geändert. Es sind immer noch die Spender, die da hingehen, die einverstanden sind, dass sie ihre Kinder nicht kennenlernen werden, und es sind auch immer noch die Wunscheltern, die dorthin gehen und sich nicht genug Gedanken darüber machen. Ich kann nicht sagen, dass es gibt sicherlich Wunscheltern, die machen sich mehr Gedanken, aber meiner Erfahrung nach, die allermeisten machen es nicht. Sie gehen dort eben hin, und haben ihren Kinderwunsch, den Wunsch, ein Kind zu kriegen im Kopf eben und wollen das eben umsetzen. Aber dass sie wirklich so tief einsteigen, also wir haben ja bei uns im Verein Wunschelternberatung, die ich mittlerweile auch mit unterstütze und ich merke, wie wenig Anfragen dort kommen. Ja, also wenn man heutzutage in eine Kinderwunschklinik geht, kriegt man, soweit ich weiß, ein Beratungsgespräch, ein psychologisches, das ist ja ein Witz. So, und in dem Beratungsgespräch wird einem auch eher nur mitgeteilt, man solle bitte offen mit dem Kind gegenüber sein. Man sollte es ihm lieber sagen, weil es sonst ein Vertrauensbruch ist, wenn man das Kind anlügt. Und leider Gottes gibt es immer noch Eltern, die das dem Kind nicht sagen. Das ist schon schlimm genug. Aber die Eltern, habe ich das Gefühl, kommen dann mit so einem Gefühl raus, okay, also wenn ich meinem Kind das offen sage, dann ist alles okay. Dann ist es super, dann kläre ich mein Kind auf, dann lüge ich es nicht an. Aber da bleiben sie nur bei sich, weil sie diesen vermeintlichen Vertrauensbruch dort dann nicht erleben müssen eben, weil sie ihr Kind ja aufgeklärt haben. Aber das ist dieses Vertrauen, das ist nur eins von ganz, ganz vielen. Es bleibt immer noch dabei, dass, was ich vorhin gesagt habe, der leibliche Vater, der sich nicht für seine Kinder interessiert und die Eltern, die Wunscheltern, die das ganz bewusst in Kauf nehmen. Die Frage ist, ob sie es bewusst in Kauf nehmen, ob sie sich darüber so viel Gedanken machen. Das, was ich jetzt alles sage,
Also,
bezweifle ich. Aber es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren.
Ja, das stimmt und ich gehe da total mit, dass das natürlich eine Entscheidung ist, die man nicht leichtfertig treffen sollte. Und ich habe natürlich jetzt darüber keine Statistiken. Ich habe einfach nur selbst schon mit einigen gesprochen, die mit Samenspende Eltern geworden sind, auch Eizellspende. Und ich kann jetzt nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen, dass niemand diese Entscheidung leichtfertig trifft im Sinne von, oh ja, funktioniert nicht, naja gut, dann machen wir halt das. Also das sind teilweise schon sehr, sehr lange Prozesse, die Eltern dadurch laufen, gedanklich, ne? Und natürlich ist immer auch eine ganz, ganz große Not da, eine ganz, ganz große Traurigkeit darüber, dass es bisher einfach auf klassischem Wege nicht geklappt hat. Ich will das jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Ich versuche nur einfach so beide Perspektiven zu sehen. Ne? Und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz schwieriger Grat. Ne? Wo ist die Grenze? Und ja, wie entscheidet man sich am Ende? Und das ist natürlich auch immer ganz individuell. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass du sagst, ne, man muss sich da wirklich richtig, richtig krass mit auseinandersetzen und möglichst alle Perspektiven einbeziehen und für sich dann wirklich am Ende sagen zu können, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht?
Also mir ist durchaus bewusst, dass es in der Regel zu einer Kinderwunschklinik gehen Wunscheltern nicht aus Spaß. Das ist mir schon klar, dass da auch in der Regel oft ein jahrelanger Prozess hintersteht und ein jahrelanges seelisches Leid. Das ist mir durchaus klar. Und ich mag es mir auch gar nicht ausmalen, dass oder man hat vollstes Verständnis dafür, wenn der Wunsch, ein Kind zu kriegen, wenn es unerfüllt bleibt, das muss fürchterlich sein. Das verstehe ich. Aber, und jetzt kommt nun mal das Aber, es sind eben diese Wunscheltern, also Mutter und sozialer Vater, die hier eine Entscheidung für sich treffen und nicht für ein Kind. Die alle Entscheidungen, die getroffen werden, also eben den Ausschluss des leiblichen Vaters und die bewusste Entscheidung der Eltern dazu, der Wunscheltern, all das bestimmen sie für das Kind. Sie bescheiden sich vorher dafür, mein Kind wird nicht den leiblichen Vater in seinem Leben haben und mein Kind wird im Zweifel später damit auch zu strugglen haben. Also auf unserer Seite steht, das hatte ich mal so schön gelesen, also bei unserer Vereinsseite, man muss sich im Klaren darüber sein, dass man einem Spenderkind eine emotionale Belastung quasi schon in die Wiege legt. So. Und will man das verantworten? Also, ich finde es nicht richtig, das sage ich auch ganz klar so, weil die leiblichen Eltern sind für alle Menschen in der Regel essentiell. Und die allermeisten wollen ihre leiblichen Eltern kennenlernen, sei es nun Adoptivkinder oder Spenderkinder oder was auch immer. So. Und die leiblichen Eltern haben auf die Kinder so eine massive Bedeutung, das darf man nicht unterschätzen. Und diese Entscheidung dann so zu treffen, und das muss ich ganz klar sagen, also ja, es ist ein langer Prozess, der Weg in die Wunschklinik. Und trotzdem, ich kenne durch die Wunschelternberatung, kenne ich einige Eltern, auch aus anderen Kreisen. Und ich merke immer wieder, dass sie all das, was wir ihnen mitgeben und sagen können, dass sie das nicht wissen. Woher auch? Sie haben ja nicht diese Perspektive. Aber genau deswegen ist es ja so schlimm, dass eben viel zu wenig Wunscheltern sich an unseren Verein wenden, zum Beispiel. Ihnen fehlt diese ganze Perspektive. Mhm. Und das ist das, was ich anklage, was sie nicht machen. Und dieses eine Gespräch, wie gesagt, dort, ja, dieses psychologische Gespräch, das, sorry, aber das kann man auch gleich sein lassen. Also,
Und das ist ja, wenn man das jetzt positiv sieht, ist das unsere Begegnung jetzt hier in diesem Podcast ja auch deshalb aus meiner Sicht, also ich empfinde das gerade so wahnsinnig wertvoll, weil das jetzt gerade der Versuch ist, so eine Brücke zu schlagen, ne, zwischen der einen Seite, also weil wir ja in erster Linie einen betroffenen Podcast für betroffene Eltern sind und eben, ne, du auf der anderen Seite stehst, nämlich als betroffenes Kind und aktiv im Verein Spenderkinder. Also auch jetzt, ne, wer hier auch immer hört, ist das hier auch, denke ich, als Einladung zu verstehen. Wer auch immer sich mit diesem Thema jetzt gerade auseinandersetzt, wer das vielleicht auch selber plant oder gerade in Berührung damit gekommen ist, gibt es immer die Möglichkeit, sich an den Verein Spenderkinder zu wenden und sich eben auch beraten zu lassen.
Ja, definitiv. Und das ist das, was mich eben so ärgert, dass es die... Weil es gibt so viele Menschen, die in Kinderwunschkliniken gehen speziell auf die Samenspende muss man das jetzt ja beziehen. Alle Menschen, die in die Kinderwunschklinik gehen und mit einer erfolgreich, wenn man das so sagen kann, mit einer Samenspende am Ende sind, die haben einen Bruchteil davon, überhaupt nur ein kleiner Bruchteil hat sich an uns gewendet und mal nachgefragt. Und die haben wirklich, das behaupte ich schon sicher, die allermeisten Wunscheltern haben all das, was auf unserer Vereinsseite steht, worüber man sich informieren kann, das haben sie vorher nicht in Erfahrung gebracht. Die meisten. Das behaupte ich so, dass das so ist.
Ja, gut, ja, das tut mir leid zu hören, also dass das offenbar so ist, ne? Ich finde, wir hören an dieser Stelle schon raus, ne, die Liebe in einer Familie, selbstverständlich ist sie essentiell, die soziale Beziehung, die wir zu unseren Zieheltern eingehen, auch, ne? Aber die Genetik ist halt offenbar nicht völlig ignorierbar. Wenn du das nochmal so versuchst zusammenzufassen, warum ist es für einen Menschen so wichtig zu wissen, woher er kommt? Also warum ist dieses Identitätsgefühl, für dieses Identitätsgefühl die eigene Abstammung, die Kenntnis der eigenen Abstammung so wichtig?
Ich kann die Frage mal zurückgeben. Was glaubst du denn? Warum ist dir das denn wichtig?
Ich glaube, weil ich mich in meinem Leben vor allem bei bestimmten Krisen und bestimmten offenen Fragen, auf die ich vielleicht keine Antwort finde, immer wieder frage, warum bin ich so? Woher kommt das? Ist das vielleicht ein bisschen schwammig? Du hast mich da auch ein bisschen erwischt jetzt, weil ich nicht drauf vorbereitet.
Na, wir werden das immer gefragt, ne? Und ich frage das gerne zurück.
Ja, voll gut. Finde ich richtig gut. Also ich lasse mich nochmal nachdenken. Ich bin natürlich in einem ganz anderen Kontext gewachsen. Ne? Bei mir war immer klar, meine Eltern sind meine Eltern. Deswegen stellst du das natürlich als Kind, was nicht Spenderkind ist, das überhaupt nicht in Frage. Aber man sucht, Eltern sind für mich auch immer so eine gewisse Referenz. Also ich gucke immer, ne, was machen die, wie sind die und warum bin ich so, wie ich bin und was hat das vielleicht mit meinen Eltern zu tun? Also die Auseinandersetzung mit meinen Eltern, die beide meine biologischen Eltern sind, währt irgendwie gefühlt ein Leben lang.
Ganz genau.
Und natürlich ist das, wenn ich das jetzt nicht hätte, auf einer Seite wäre da immer, ja, wie so eine Leerstelle.
Ganz genau.
Blank Spot, ne? Ja.
Ich kann für mich sagen, ich habe dort einen schwarzen Fleck, wo mir die Hälfte, wo ich das Gefühl habe, die Hälfte von mir fehlt. Fehlt, wo ich einfach nicht gucken kann, wie ist es dort, wie wirkt sich das auf mich aus. Also, ja, es sind manchmal auch einfach Kleinigkeiten. Oder was heißt Kleinigkeiten? Die Kleinigkeiten machen am Ende den Alltag aus. Situation, wie man redet, wie man sitzt, wie man geht. Ja, Ich habe letztens, das letztens ist schon länger her, wurde mir erst gespiegelt, so ich gehe wie meine Mutter. Der Gang ist der gleiche. Fotos, die man sieht, sind, wo man sagt, da ist der und der drin. Und sei es nur die Tante, der Onkel, die Großeltern und ich kenne nur die Seite von meiner Mutter. Ich kenne alles andere gar nicht, überhaupt nicht. Und das ist nicht fair, sage ich jetzt mal so. Es ist einfach für mich nicht fair, dass ich dem bewusst von vornherein ausgesetzt wurde. Denn das finde ich auch so
Ja.
schön. Ich glaube, das steht auf unserer Vereinsseite auch so irgendwo, es ist keine Fügung des Schicksals. Mein leiblicher Vater ist nach der Geburt nicht abgehauen oder ist weg oder was auch immer. Sie haben sich getrennt und er ist, ja, all das ist nicht passiert. Es ist nicht die Fügung des Schicksals, sondern es war von, bevor ich überhaupt da war, wo ich noch aus Eizelle und Samenzelle bestand, war das schon festgelegt für mich, dass das so sein wird für mich. Und das finde ich scheiße. Muss ich ganz klar so sagen. Für mich finde ich
Ja.
das scheiße.
Ja, es hat ja auf jeden Fall sorgt dafür, dass du viele, viele Fragen hast und eben diesen leeren Punkt halt dauerhaft in dir trägst, ne?
Ja.
Ja. Wie schaust du denn? Es gibt ja heute eben nicht nur die Möglichkeit, Spendersamen einer Samenbank zu nutzen, sondern es gibt ja auch, gerade auch bei queeren Partnerschaften, immer mal wieder Konstellationen oder auch Co-Parenting, Vermittlungsseiten, wo man sich privat eben trifft. Also sei es meinetwegen ein lesbisches Paar zusammen mit einem einzelnen Mann, der Vater werden möchte. Und alle regeln das meinetwegen so, dass es offen ist und dass der Spender dann eben auch eine Rolle spielt im Leben des Kindes. Wo ich jetzt von der Außenperspektive sagen würde, das wäre doch eigentlich eine Konstellation, die akzeptierbar wäre oder die gut wäre auch für das so entstehende Kind, weil es dann von vornherein weiß, das ist mein biologischer Vater.
Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Facetten, die ich unterschiedlich kritisch sehe. Also was ist der, wenn man in deinem Beispiel, ein lesbisches Paar und der leibliche Vater, was ist der leibliche Vater? Dann hat der eine Onkelfunktion, ist der wirklich integriert ins Leben des Kindes oder nicht? Also ist der bewusst der Vater, wird gesagt, das ist dein Papa, der hat dich auch, mit dem hast du Kontakt regelmäßig, was auch immer. Oder ist es so der Onkel, na, den kenne ich, den sehe ich dreimal im Jahr und irgendwann verstehe ich, wenn ich alt genug bin, ah ja, das ist mein leiblicher Vater. Also das, so wie ich es gerade überspitzt dargestellt habe, das sehe ich kritisch, so eine schwammige Onkelfunktion. Also, wenn denn muss dieser Mensch ganz klar im Leben des, also der in deinem Beispiel der leibliche Vater ganz klar im Leben des Kindes integriert sein, muss dort Bestandteil des Lebens sein. Das ist eine Elternschaft am Ende eine richtige Elternschaft zu dritt. Ja, das muss man klar so sagen. Ein Onkel, den man zweimal im Jahr sieht, der hat keine Auswirkungen auf die Erziehung oder was auch immer. Und genau, also diese Konstellation, das ist ja Co-Parenting, was du sagst, eine wirkliche Elternschaft zu dritt. Ich finde das schwierig, das jetzt schon so zu beurteilen, denn ich glaube, diese Konstellation gibt es erst jetzt, die gab es ja noch nicht vor 20 Jahren. Ich bin gespannt, was diese Kinder später dazu sagen werden. Ein Gedanke, den ich habe, und ja, der ist kritisch, ist, sagt dann dieses Kind vielleicht eines Tages, es kann ja auch ein schwules Pärchen sein und die leibliche Mutter dazu, ja, wir sagen jetzt einfach drei Menschen und der eine ist eben, der wohnt nicht dort mit, aber mit dem gibt es regelmäßig Kontakt, das ist der leibliche andere Elternteil, wie auch immer. Sagt das Kind dann vielleicht eines Tages zu diesem leiblichen Vater, zu der leiblichen Mutter, naja, Mama, Papa, du hast dich ja so entschieden von Anfang an für dieses Modell, aber du wusstest, dass du mich nicht jeden Tag siehst, dass du nicht jeden Tag bei mir bist, sondern eben mal, immer wieder. Und wolltest du nicht mich jeden Tag bei dir haben? Also warum hast du das so entschieden? So, das ist ein Gedanke, den ich habe,
Ist eine berechtigte Frage auf jeden
den
Fall.
ich nicht beantworten kann. Das können nur diese, ich habe nie in so einer Konstellation gelebt. Und diese Frage werden auch nur die Kinder später in 20 Jahren, 15 Jahren, was auch immer, beantworten können, ob sie das so sehen, dass sie ob sie sich von diesem Elternteil irgendwie doch zurückgesetzt gefühlt haben, weil sich dieses Elternteil eben nicht 24/7 von Anfang an bewusst um das Kind gekümmert hat.
Ja,
So.
wobei man das natürlich auch, ne, das ist halt, wo ich dann jetzt so ganz platt sagen würde, das ist das Leben. Denn es gibt ja auch in sogenannten klassischen Familien Elternteile, die sich weniger kümmern oder Eltern, die sich trennen, wo vielleicht man ja als Mutter, Vater, Kind gestartet hat und am Ende ist es dann nur Vater, Kind oder Mutter, Kind und der
Ja.
andere Elternteil. Das sind als einfach so, ne, es geht heute, ich habe das Gefühl, es gibt einfach heute so viele verschiedene Familienformen. Das Persönliche, was mir da so einfällt, ist einfach, dass ich sage, also Offenheit ist einfach so wahnsinnig wichtig und Ehrlichkeit und Transparenz und das Kind mitnehmen und einbeziehen und sich kümmern.
Da fallen mir zwei Sachen zu ein, was du sagst. Ja, es gibt tausend verschiedene Konstellationen und die Konstellation, die du gerade, du hast ja mehrere gesagt, ein Elternteil, was sich nicht kümmert oder ein Elternteil, lassen sich scheiden, was auch immer. Da sind wir auf der einen Seite, das eine ist, was ich dazu sagen kann, ist wieder die Fügung des Schicksals, Eltern, die sich scheiden lassen. Die Konstellation, die du hast, zwei Homosexuelle und ein, ich sag mal, jetzt Heterosexueller, ist ja egal, ist keine Fügung des Schicksals, sondern von vornherein so vorprogrammiert gewesen.
Okay, ja, da liegt
Und
der Unterschied.
Das andere, was du sagst, ein Elternteil, was sich nicht kümmert, ja, das ist natürlich scheiße, aber ist das jetzt eine Rechtfertigung? Ist das die Rechtfertigung zu sagen, wenn also ein Dreiergespann diese Kinderplanung hat, ja, also zwei Homosexuelle, also eine dritte Person dazu, wenn diese Kinderplanung hat, ist das die Rechtfertigung zu sagen, wir machen das jetzt so, weil es gibt ja andere Familien, wo da ist ja der Vater oder die Mutter auch sowieso nachlässig. Das ist ja unwichtig. Also es ist ja nicht so wichtig. Also mich stört, dass diese Situation auch mit den Samenspenden teilweise, ich hatte mal, das fand ich total spannend, habe ich mal gehört von einem Mädel, die hat sich, also eine Mama, die hat sich bei uns gemeldet und hatte Fragen, die wollte Solo-Mamaschaft machen. Und dann hatte sie erzählt, na, ihre Freundin, die hat gesagt, zu ihr, na, mach das doch, das, wie genau wie du, das ist doch das Leben, das ist eben so, dann hat das Kind nur einen Elternteil. Ja, sie ist doch bei ihren Eltern, die haben auch für sie einfach entschieden. Sie hat dunkle Hautfarbe und ist jetzt hier in Deutschland geboren worden. Das haben ihre Eltern auch einfach so entschieden und sie muss jetzt damit leben. Ja, also wir müssen alle damit leben, in die Situation, die unsere Eltern uns rein ja, schicken, sage ich mal. Aber das, was mich daran so stört, das eine rechtfertigt doch nicht das andere. Also ich bin in der Kinderwunschplanung und dann gucke ich nach links und rechts, gucke, da gibt es die Probleme in der Familie, da gibt es die Probleme, da gibt es die Probleme. Deswegen ist mein Problem auch völlig in Ordnung. Nee, gehe ich nicht mit. Also
Ja,
ich
das ist
finde,
das Vergleichen mit anderen
ja,
und immer
wir
so
müssen uns nicht,
relativieren. Ja,
genau, wir
okay.
müssen uns doch nicht rechtfertigen, weil es in anderen, oder können uns doch nicht, das ist nur ein reines Gewissen machen. Ein reines Gewissen machen, weil in anderen Familien gibt es auch Konstellation A, B, C und D und die sind des und deswegen problematisch. Deswegen ist unsere Konstellation, die auch wahrscheinlich problematisch ist oder vielleicht, ist die auch in Ordnung. Nö,
Ja.
bin ich nicht, so eine Einstellung habe ich nicht. Ja.
Wenn du auf die Gesetzeslage heute guckst und auf die verschiedenen Konstellationen, die es heute gibt, was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern?
Was heißt aus meiner Sicht? Also ich sage ganz klar, ich bin nicht, also ich bin gegen Samenspenden, das kann ich so ehrlich sagen. Das lässt sich aber nicht gesetzlich umsetzen. Das ist abstrus. Das ist dafür ist die Industrie dahinter auch mal, um das Thema nochmal aufzuwerfen, viel zu groß. Man muss ja auch immer im Klaren sein, ja, da sind solche großen Wirtschaftsmaschinerien dahinter. Also es gibt auch, jedes Spenderkind hat so seine eigenen Probleme, auch nur noch mal so als Nebenbei-Fact. Gibt auch Spenderkinder, die sagen, sie fühlen sich unwohl, weil sie in so einer Wirtschaftsmaschinerie geboren sind. Also ja, das ist das, aber
Und es gilt auch für Eizellspende für dich. Also wenn du von Samenspende redest, meinst du generell Spende?
Das, ja, meine ich auch. Das ist aber für mich doch noch, also es ist genauso schlimm. Vielleicht sogar würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es ein Ticken schlimmer ist. Die Eizelle, es ist die. Was passiert dann? Kommt die Eizelle in die Mutter rein, die das denn austragen, oder ist eine Leihmutterschaft? Also eine Leihmutterschaft ist noch viel, viel schlimmer. Das ist,
also das sind zwei verschiedene Sachen. Das sind zwei verschiedene Sachen und zur Leihmutterschaft planen wir auch nochmal eine ganz eigene Folge. Ja. Eizellspende ist quasi, wenn ich als Frau auf welchen Gründen auch immer meine eigenen Eizellen nicht verwenden kann und quasi mir eine Eizelle von einer anderen Frau eingesetzt wird, befruchtet entweder mit dem Samen meines Partners oder auch mit Spendersamen.
Genau. Ja, da, ein Gedanke möchte ich da vielleicht nochmal zu sagen, was man sich bewusst machen muss, einfach für die Menschen, die dahinter stecken. Der Spender, jetzt, ich bin mal weg vom Emotionalen, jetzt beim Medizinischen. Der Spender, naja, mein Gott, der geht dahin, macht sein Ding und geht wieder raus. Die Mama, die Mutter, die Frau, die ihre Eizellen spendet, da ist was ganz anderes dahinter. Da ist ein medizinischer Eingriff dahinter. Also, wer macht das freiwillig, wenn nicht für Geld? Also, ja, das kann man nicht miteinander vergleichen. Vergleichen kann man nur, für den Mann ist es medizinisch total unkompliziert, für die Frau nicht.
Ich meine jetzt auch, wenn man auf die Kinder guckt, auf die, ne, also wir reden ja hier auch ganz viel über Identität. Natürlich ist der medizinische Vorgang komplett anderer. Das muss man auch getrennt voneinander betrachten. Aber am Ende ist ja ein Eizellspendekind auch mit der Frage konfrontiert irgendwann, wo komme ich her? Und ja, das ist meine Mutter und die hat mich geboren, aber meine Genetik ist woanders in Teilen. Sind da bei euch im Verein Spenderkinder auch Betroffene, die aus Eizellspende entstanden sind oder ist der überwiegende Teil aus Samenspende entstanden?
Also ich bin mir sicher, dass der überwiegende Teil aus Samenspende entstanden ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt jemanden aus einer Eizellspende haben. Aber ich mag mich auch nicht so aus dem Fenster lehnen. Also ich schätze mal, die Eizellspenderkinder haben ähnliche Probleme wie wir, schätze ich. Ich mag mich aber nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich habe mit noch gar niemandem gesprochen, den es betrifft, was die dazu sagen würden, was die für kritische Punkte hätten. Das mag ich nicht so vorwegnehmen.
Das ist an dieser Stelle auch eine Einladung. Vielleicht hört uns hier jemand zu, der oder die aus Eizellspende entstanden ist. Wer weiß. Oder auch in Zukunft. Und wir sind da wirklich sehr offen auch für einen Austausch. Und auch wenn uns hier Menschen zuhören, die das Gefühl haben, boah, da habe ich den und den Gedanken zu, das würde ich jetzt gerne teilen. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns auch einfach eine E-Mail. Da sind Christoph und ich sehr dankbar für, tatsächlich. Eine allerletzte Frage habe ich an dich, liebe Katharina. Was wünschst du dir ganz aktuell für dich und deine weitere Suche?
Also was nur mein Leben betrifft. Dass ich dann die Ergebnisse kriege von meinem leiblichen Vater in ein, zwei Jahren, wie auch immer, und dann werde ich sehen. Ich habe da keine, kann das noch gar nicht einschätzen, was da denn passiert. Ja. Ja. Ansonsten, was ich mir wünsche, für mich selber gesund zu bleiben, das ist das Wichtigste.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und mich und auch uns, die uns da zuhören, uns da so wirklich so ein tiefgehend auch dran teilhaben lassen hast an deiner Geschichte und an deinen Gedanken dazu. Und ich empfinde gerade unser Gespräch als wahnsinnig wertvoll tatsächlich und finde, das gibt ganz, ganz viel Anstoß, auch nochmal aus ganz anderer Perspektive darüber nachzudenken. Und das ist wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und das war sie auch schon, unsere 15. Folge. Wie ich eben schon sagte, schickt uns gerne eure Gedanken dazu, eure Nachrichten dazu. Und wir hören uns. Bis dann.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.